herzlich willkommen zum TV-Podcast. Heute habe ich mal wieder einen Kollegen zu Gast, der uns dieses Mal mehr oder weniger in eigener Sache von einem neuen Projekt erzählen wird, das wir bei der Textilwirtschaft gemeinsam mit unserem Schwesternmagazin Fashion in Italien realisieren. Die Rede ist von Tobias Bayer, meinem Kollegen in Mailand, der dort seit diesem Sommer als Chefredakteur das Magazin Fashion leitet. Herzlich willkommen, Tobias.
Hallo Silke, freut mich, dass ich mit euch sein darf.
Sind Sie schon angemeldet für den TV Summit 2024? Am 27. und 28. November treffen sich führende Persönlichkeiten, UnternehmerInnen und Top-EntscheiderInnen des Modehandels und der Industrie, um die Zukunft der Fashionbranche zu gestalten. Jetzt noch Ihr Ticket sichern unter dfvcg-events.de/tv-summit.
Ja, du bist uns ja zugeschaltet aus Mailand, ne? Jetzt nicht mehr Frankfurt ab und zu, sondern noch viel mehr Mailand. Schön, dass du Zeit hast und das mitten im Redaktionsschluss, denn noch sind wir ja mitten am Finalisieren der letzten Seiten eines Sonderheftes, das wir Doppio genannt haben.
Genau. Also wir haben noch ein langes Wochenende vor uns, also für alle, die uns jetzt zuhören, ja, wir sind ja jetzt ein paar Tage vor der Ausstrahlung dieses Podcasts, also wir sind noch mitten dabei, also wir hoffen, dass das dann alles vorliegen wird, sobald er ausgestrahlt wird, also wir werden noch ein paar außergewöhnliche Tage vor uns haben, aber wir sind stolz auf das Ergebnis, oder Silke? Ich meine, viel Arbeit steckt da drin und ich denke, sie hat sich gelohnt.
Ja, genau. Also ja, das deutsche Heft machen wir ja heute fertig. Wir hatten das letzte Wochenende dann schon am Start. Ihr dieses Wochenende, weil ihr die Übersetzungen tatsächlich auf Italienisch machen müsst. Denn Doppio erscheint ja eben nicht nur in Deutsch, wie man es von der Textilwirtschaft kennt, sondern auch eben in italienischer Sprache.
Genau.
Aber vielleicht magst du uns einfach erstmal erklären, was sich hinter diesem Titel, diesem Magazin verbirgt, an dem wir an den vergangenen Wochen so unter Hochdruck gearbeitet haben.
Ja, sehr gerne. Uns ist einfach aufgefallen oder auch mir persönlich, ich bin jetzt ja seit mehreren Jahren bei der Textilwirtschaft dabei, seit 2016 bin ich Italien-Korrespondent, jetzt eben seit kurzem Chefredakteur von Fashion. Mir ist eben aufgefallen, dass es sehr viel Informationsbedarf gibt seitens der Italiener über Deutschland. Deutschland ist ein Markt, der sehr nahe ist. Es ist häufig auch für viele Labels der erste Auslandsmarkt gewesen. Aber es gibt immer noch viele, viele Fragen. Also wie der Vertrieb funktioniert, was man im Marketing tun kann, was sich in den Städten tut, Kultur. Und das hat mich, aber auch eben euch auf die Idee gebracht zu sagen, ja, warum wollen wir nicht mal das beleuchten, also dieses Verhältnis zwischen Italien und Deutschland uns anschauen. Und was könnte besser sein jetzt, als die beiden Redaktionen auch zusammenzuführen. Auf der einen Seite die Textilwirtschaft, auf der anderen Seite eben Fashion. Und aus meiner Sicht ist daraus aus dieser Begegnung etwas Spannendes, wirklich Einzigartiges geworden. Denn normalerweise hast du ja dieses eher übereinander reden als miteinander reden. Die Deutschen lieben Italien und Sehnsuchtsland und Urlaubsland und das Land des schönen Essens und der Architektur etc. Und umgekehrt auch die Italiener kommen gerne zu uns und im Oktoberfest und Berlin und wie auch immer. Aber man hat den Eindruck, dass man eben häufig übereinander redet und nicht miteinander und Doppio soll das ändern.
Dann erzähl doch mal, worüber reden wir denn in Doppio? Also gut, vieles haben wir ja gemeinsam entwickelt, aber was sind denn die Themenschwerpunkte? Warum sind es gerade diese Themenschwerpunkte? Ja, gib uns ein paar Peaks, Sneak Peaks.
Man muss dazu sagen, vielleicht eines vorneweg, der Moment ist ja ein durchaus komplizierter, ein komplizierter für Deutschland, wie ihr besser wisst jetzt auch, wie ihr in Frankfurt seid. Darüber machen sich die Italiener natürlich auch Gedanken. Also Deutschland stets das wichtigste europäische Land, das wirtschaftlich stärkste Land, ist in einem schwierigen Moment. Das führt eben zu einigen Fragen, die wir auch durchaus ansprechen in dem Heft. Und umgekehrt würde ich sagen, wollen wir auch schon Personen vorstellen, auch für die deutsche Leserschaft, die spannend sind. Also deutsche Personen beispielsweise, die in Mailand etwas aufgebaut haben, Grenzgänger, die sich zwischen beiden Ländern bewegen, Kreative, die in Mailand Inspiration suchen, aber in Deutschland fertigen lassen. Wir erzählen die Begegnung Italien und Deutschland Deutschland über Personen und wir erzählen das über Orte und wir erzählen das auch über Labels. Also wir haben verschiedene Formate gefunden. Ich meine, du hast ein ganz spannendes, wenn man jetzt mal mit deinem Interview anfängt, das du geführt hast, einen ganz spannenden Inhalt. Also ein Interview, das du geführt hast mit zwei Luxushändlerinnen, die sich dort begegnet haben. Ne? Wir können sagen, du hast ein Blind Date organisiert. Ja. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz. Genau, Carla Biffi trifft Petra Fischer in Mailand.
Genau, ich war Gott froh, dass es dann tatsächlich dazu gekommen ist. Also die beiden haben sich vorher nicht gekannt. Die sind sich vorher nie begegnet und organisiert wurde das Ganze mit Hilfe von Monica Marando, einer Frau, die auch italienische Labels in Deutschland vertritt, einer sehr bekannten Agentin. Ja, und die hat Carla Biffi eingeladen, ich habe Petra Fischer eingeladen und dann so kamen sie zusammen. Wir haben ein bisschen gewartet, bis sie dann auch beide am Tisch saßen und waren sehr froh, dass sie sich dann sehr schnell sehr gut verstanden haben und im Gespräch auch sehr viele Gemeinsamkeiten dann tatsächlich in ihrer Arbeit festgestellt haben.
Ich habe ja den Text auch redigiert und ich muss sagen, das ist ein ganz spannendes Gespräch daraus geworden und ich finde, das ist jetzt so ein Stück, das typisch für Doppio ist, steht stellvertretend dafür. Also wir bringen hier die Italienerin und die Deutsche zusammen irgendwie, beide aus dem Luxussegment und daraus ist ein spannendes Gespräch geworden. Da redet man über den Luxusmarkt, man redet über das Personal, das so wichtig ist, man redet über den Stress, der auch damit verbunden ist, also die ganze, wirklich auch die Opfer, die jemand erbringen muss, um diesen Beruf auszuüben. Daraus ist ein Interview geworden, das ich finde sehr, sehr besonders ist. Normalerweise haben wir ein Gespräch mit einer Luxushändlerin, die uns erzählt, wie sie eingekauft hat, welche Labels sie mag etc. Ist aus dieser Begegnung ist etwas Neues geworden und das ist so stellvertretend für Doppio. Ich finde so einen zweiten Text, den ich sehr spannend finde, beispielsweise der Händler in Hamburg, Unit, ein Menswear-Laden, der auf ein italienisches Sortiment setzt. Und es war so, ich habe ja diesen Text dann auch meinen Kollegen hier gegeben, meinen Fashion-Kollegen auf Italienisch und sie arbeiten mit der italienischen Rohfassung und sie fanden den super spannend. Da sind einige Dinge herausgekommen, die sie so auch nicht wussten. Ne? Also wie Deutschland überhaupt über Italien denkt, was es braucht, um in Deutschland erfolgreich zu sein. Es waren auch so ein paar lustige Anekdoten dabei. Eines verrate ich, Salvatore Piccolo, tolles Label aus Neapel. Unit hat uns erzählt, dass sie regelmäßig dort unten sind, also in Neapel, dort auch die Order schreiben. Das Interessante nur daran, also wenn sie zurückkommen in Hamburg und die Order trifft ein, kann es passieren, dass sie etwas ankommt, was sie gar nicht bestellt haben. Also gewissermaßen eine Wundertüte. Und trotzdem behalten sie es. Das Zitat lautete, also macht nichts. Wir haben Salvatore Piccolo-Fans. Also ob das Hemd jetzt blau oder grün ist, spielt dann keine Rolle. Sie verkaufen es eh. Also es war so ein anderer Text, der zum Beispiel jetzt für uns hier in Italien spannend ist. Genauso wie die Agenten. Also du hast das Gespräch mit Monica Marando geführt. Ich finde, das ist ein Text, der ja auch so, der sehr etwas sehr Persönliches hat. Vielleicht kannst du dazu etwas erzählen, ne? Auch über die Familiengeschichte von ihr. Das hat hier übrigens auch unsere Kollegen sehr, sehr interessiert.
Na gut, Monica Marando ist die Nichte von Franco Procoleri und der war ja einer der ersten Agenten, der überhaupt italienische Design nach Deutschland gebracht hat mit seiner Agentur Onstage. Die ist ja irgendwie legendär, auch in Deutschland. Viele der heutigen Agenten, die heute noch aktiv sind, haben damals bei Procoleri gelernt oder gearbeitet. Die hatten eigentlich alle großen Designer am Start, nicht nur italienische, sondern auch internationale. Und davon hat sie ein bisschen erzählt. Und wie sie jetzt eben ganz anders arbeitet, dass sie international arbeitet, dass sie nur noch als Consultant arbeitet und eben nicht mehr als typische Agentin, weil sie das in dem Genre für zeitgemäßer hält und weil die Luxuskollektionen am liebsten in ihrem eigenen Umfeld präsentiert werden möchten und nicht in einem Showroom neben anderen Labels. Solche Dinge.
Also ich kann dir sagen, es wurde sehr, sehr mit großer Spannung gelesen und das gilt auch für die anderen Texte, die anderen Interviews und Porträts der Agenten. Wir haben sie ja Türöffner genannt, die Agenten, das sind die Personen, die die italienischen Labels nach Deutschland bringen, die auch vermitteln können. Übrigens, da kam ein Wort vorher, glaube ich, sogar in zwei Texten, das einfach nicht ein Ausdruck, den die hier nicht verstanden haben. Also da haben wir lange gebraucht, bis wir den richtig übersetzen. Also der Renner-Penner-Tausch. Der kam jetzt bei mehreren Agenten vor, der Renner-Penner-Tausch. Und da hatten meine Kollegen hier, meine italienischen Kollegen, ein Fragezeichen über den Kopf, was damit eigentlich gemeint sein soll. Also dieses Thema, wir haben es dann übersetzt, ganz trocken übersetzt mit Cambio Merce. Aber dieses, wie wichtig das eigentlich in Deutschland ist, ne? Stichwort, das ist jetzt eine Banalität, aber dieser Service-Gedanke, was es braucht, um mit den Händlern in Deutschland zusammenzuarbeiten, das war für meine Kollegen zumindest ein großer Erkenntnisgewinn, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch unsere Leser hier sehr interessieren wird.
Aber das ist ja eigentlich überhaupt keine Banalität, weil für deutsche Händler ist es hier total entscheidend oder auch ja schon ein Argument, auch mit einem Label zusammenzuarbeiten. Und wenn du sagst, in Italien spielt das keine Rolle, ist es ja hochspannend. Also was waren sonst vielleicht auch so Gemeinsamkeiten oder Unterschiede in den Märkten, die sich für dich so ergeben haben in der Erkenntnis, in der Arbeit an dem Projekt?
Was ja für uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir Klischees vermeiden. Es gibt feste Stereotypen. Die Italiener haben ein festes Bild der Deutschen und umgekehrt. Und ich finde, der Erkenntnisgewinn hier aus der Lektüre heraus ist, dass wir uns schon auch näher sind, als wir das manchmal zu meinen glauben. Also es gibt Unterschiede, keine Frage. Also dieser Service-Gedanke inzwischen auch, wir haben ja mehrere Fallstudien auch, ob es Herno ist oder ob es Santoni ist oder auch zum ganz spannend auch Antoni Morato. Das sind Firmen, gerade jetzt zum Beispiel Antoni Morato, die über sehr, sehr stark über die Service-Komponente kommen. Also es ist jetzt nicht vollkommen neu für die, aber ich finde, aus dem Doppio wird einiges tritt heraus, was wir so vorher, wie soll ich sagen, es ist kein Stereotyp, Unterschiede treten hervor, aber genauso auch Gemeinsamkeiten, ne? Gewisse, die Leidenschaft für die Mode. Das ist vielleicht überraschend, auch für die Italiener, ne? Wenn man so will. Also wir werden ja dargestellt als teilweise, zumindest im Klischee, wird Deutschland ja wahrgenommen als ein Land, als ein Absatzmarkt. Also ein Land, das eigentlich modisch nichts zu sagen hat. Und ich finde, Doppia trägt auch dazu bei, damit ein bisschen aufzuräumen. Wir haben auch sehr kreative Köpfe. Nennen wir eine, Tina Lutz-Morris. Das Porträt habe ich geschrieben. Ich habe sie besucht in ihrem Showroom. Tina Lutz-Morris kommt aus Stuttgart, ist heute Kreativdirektorin von MCM, hat eine internationale Karriere gemacht, war bei Calvin Klein, hat ihr eigenes Label etc. Und jetzt hat sie ein Taschenlabel, Lutz Morris, und arbeitet eben von Mailand aus. Und kreativer Kopf, internationaler Hintergrund mit einer sehr, sehr klaren Stilsprache. Und sie erzählt von ihren Erlebnissen in Mailand, von dieser Stadt, zum Beispiel interessant, die immer so als hektisch wahrgenommen wird und für sie, die New York gewohnt ist, eher etwas Entspanntes hat. Oder denken wir an einen anderen, Philipp Plein. Du weißt ja, wir begleiten ihn ja schon seit seinen Anfängen, als er mit dem Hundebett anfing. Unser Chefredakteur Michael Werner war ja auch schon mal in Amriswil, als er da in der Schweiz saß, irgendwo auf dem Bauernhof. Also Philipp Plein, Luxusunternehmer. Und der hat sich jetzt da mit einem Hotel in Mailand verewigt. Und wenn man sich das überlegt, ne, ich meine, es fehlt jetzt auch nicht an Hotels in Mailand, aber er sieht, so sagt er über sich selbst, eine Nische, ne, bezeichnet sich selbst als Nischenspezialist, hat dieses Hotel hingestellt und lockt damit Delikatessen wie der Champagnerpizza. Auch das braucht nicht jeder, aber...
Tobias, kleine Frage. Was ist eine Champagnerpizza, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, bevor wir das vergessen?
Also das ist einfach eine sündhaft teure Pizza, in deren Teig, jetzt frag mich nicht wie, jetzt, ich hoffe nicht, dass hier Pizzabäcker zuhören. Ich glaube, es war irgendwie ein, also der Sternekoch hatte mir das erzählt, also der Philipp Plein hat natürlich einen Sternekoch verpflichtet. Und dieser Sternekoch sagte mir, es sei schwierig gewesen, mit diesem Champagner zu arbeiten, weil der Teig nicht aufgehe. Also das ist anscheinend eine lange Recherche gewesen, aber letztlich hat diese Pizza den Geschmack von Champagner. Also der Champagner wird hineingemischt in den Teig. Wie genau, kann ich dir nicht sagen. Ich habe sie jedenfalls gekostet.
Und?
Ich es nicht gewusst, also die war schon lecker, aber ganz ehrlich, wenn ich es nicht gewusst hätte, ich habe jetzt nicht, wie der Italiener sagt, so diesen ganz feinen Palato, aber wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte, hätte ich gar nicht auf Champagner getippt. Aber er sagt
es also. Was kostet das gute Stück? Entschuldige.
Das habe ich gar nicht erfragt. Ich glaube, es ist sehr sündhaft teuer. Deshalb habe ich auch mehrere dieser Stücke gegessen. Es war ja Pressekonferenz, von daher konnte man da umsonst schnabulieren. So habe ich da mehrere Stücke im unbeobachteten Moment zu mir genommen. Das war übrigens nicht das Einzige. Also Philipp Plein hat dann noch auch seinen eigenen Touch hineingebracht, auch in andere Gerichte. Er ist davon überzeugt, dass das funktioniert, also Pommes frites und Kaviar zusammen zu servieren. Er meint, schon jetzt ein Bestseller. Also ich habe es auch gekostet, ist schon ganz schmackhaft, aber Schau einer an. Aber ich will damit sagen, du hast kreative Leute hier aus Deutschland, die in Mailand durchaus die Welle machen, beziehungsweise sehr, sehr kreativ sind, und die kommen auch in Doppio sehr, sehr zum Vorschein.
Sind Sie schon angemeldet für den TW Summit 2024? Am 27. und 28. November treffen sich führende Persönlichkeiten, UnternehmerInnen und Top-EntscheiderInnen des Modehandels und der Industrie, um die Zukunft der Fashionbranche gemeinsam zu diskutieren. Verpassen Sie nicht Branchengrößen wie Otto, Primark, Google, Snox und viele mehr live in Düsseldorf on stage. Jetzt noch Ihr Ticket sichern unter dvcg-events.de/tw-summit.
Wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen beim Gossip sind, also Stichwort Champagnerpizza, du hast ja auch viele dieser sogenannten Hausbesuche, wie wir diese Beiträge genannt haben, eben bei Tina Lutz-Morris oder bei Daniel Littkorre oder Philipp Plein zum Teil selbst gemacht. Was ist dir denn aufgefallen? Ist das Klo im Plein Hotel wirklich so exzeptionell?
Also für alle, die es noch nicht gelesen haben, also...
Natürlich geht ja nicht.
Geht ja nicht, genau. Philipp Plein hat ja die Eigenschaft, wenn er irgendwas vorstellt, dann müssen die, also er rennt immer voran und die Journalisten müssen hinterher. Das ist also die typische Pressekonferenz. Also ob er den Showroom eröffnet oder ob er den Laden eröffnet oder eben das Hotel, ist eigentlich gleich. Es wird immer gerannt. Also man ist immer im Rennen. In diesem Fall ging es die Treppe hoch. Und er meinte, ich zeige euch was, was ihr noch nie im Leben gesehen habt. Und dann landeten wir eben auf der Damentoilette. Und da waren also 20 Leute drin in dieser Damentoilette, also 20 Journalisten mit ihren Handys, die alles Mögliche filmten. Es ist schon eine besondere Toilette, keine Frage. Es gibt eben diesen Schminkbereich, diese Schminktische. Und also du sitzt auf Flamingos, also auf Plüschflamingos. Also ob das bequem ist, kann ich dir nicht sagen, aber es ist sicherlich ein Hingucker. Also das macht der Philipp Plein ja seit seinen Anfängen, wenn du dich erinnerst, ob es die Bread and Butter war oder was auch immer. Du kannst da nicht hingucken. Mhm. Also von daher, die Toilette ist besonders. Daniel Littkorre übrigens, das ist auch schon interessant für alle, die ihn nicht kennen. Daniel Littkorre kommt aus dem Schwarzwald. Sein Vater ist Kabarettist. Und Daniel Littkorre, deutsch-italienische Familie, ist eben in die Mode gegangen. Auslandsjahr, und es wurde dann eben kein Jahr, sondern ein ganzes Leben, ist inzwischen in Mailand, zeigt auf der Mailänder Fashion Week. Du warst ja auch auf ein paar Shows von ihm schon dabei. Und ich habe ihn eben besucht in seinem Atelier, und das ist wirklich erstaunlich. Also es ist erstaunlich, weil du dir denkst, der hat doch gerade erst angefangen. Also 2020, und ist schon in so einem großen, in so einer Prachtvilla da in der Nähe von St. Barbila, und du fährst also mit einem Aufzug in sein Atelier dort oben.
Und warum ist Naomi für ihn gelaufen? Ich meine, das hat er ja auch in kürzester Zeit geschafft.
Also er sagt, wir haben ihn ja danach gefragt, ja, genau. Wir sind nach der Show zu ihm hin und gefragt, so, wie ist das denn möglich gewesen? Und er meinte, sie habe ihn kontaktiert, also nicht umgekehrt, wie es normalerweise der Fall ist. Und da habe ich ihn gefragt, ich meine, ich komme aus Stuttgart, dachte ich, gut, Rottweil, ich wollte von
Schwabe
wissen,
zu Schwabe, oder
von
wie
Schwabe
ist
zu Schwabe, ob was hat das jetzt auch gekostet, wollte ich natürlich wissen. Das hat er mir nicht
was
gesagt.
Was hat's kostet?
Was hat's kostet, aber ich glaube, er hat ganz gut verhandelt. Ich glaube, einen ganz guten Preis rausgehandelt. Hat aber nicht gesagt, was, er hat nur gelacht. Ja. Wenn der Schwabe lacht sozusagen, dann war es ein gutes Geschäft.
Da war es nicht so teuer. Na gut. Gut, Schwaben haben ja sonst nicht so viel, aber vielleicht noch ein paar Insights. Du warst bei Mai-Theresa im Fotostudio in Mailand.
Genau.
Wie ist da die Playlist? Du hast geschrieben, auch die haben sich auf eine Playlist verständigt. Sag mal, wie ist die Musik? Wie ist der Sound bei Mai-Theresa im Studio?
Mir fällt der Song nicht ein. Es gibt ein Gypsy Baby, jetzt musst du mir helfen, ganz kurz. Also es gibt eine
Gypsy
Strophe.
Baby, damit Gypsy, ich, nicht
ich weiß
Game.
Es nicht, wie, also es kommt in der Strophe vor, ich weiß nicht, wie das Lied heißt. Also ich kann mich an die Strophe erinnern. Ich habe es auch mehrmals gehört, dieses Lied. Ich kann dir nicht sagen, welche Liste die da haben. Ich glaube, das Interessante an dem Studio ist, auch das ist eine Entdeckung gewesen. Wenn du jetzt nicht in den Jahresbericht von Mai-Theresa guckst, wirst du es wahrscheinlich nicht wissen. Also das Fotostudio ist eben in Mailand von Mai-Theresa. Und es, was ich ja dachte ursprünglich, das ist auch so eine Entdeckung gewesen, ich dachte ja, Fotostudio, okay, da machen die ein paar kreative Kampagnen. Also da ist irgendwie ein kreativer Fotograf und da wird irgendwas ganz Kreatives geshootet, alle Monate mal. Ne? Das ist aber nicht der Fall, sondern dort wird alles geshootet. Also die ganzen Artikel, die du im Webshop siehst, werden dort abgelichtet. Das heißt, es ist eine Fotofabrik. Und deshalb haben wir gesagt, Mai-Theresa, spannendes Beispiel. Da sind wir jetzt etwas beim Klischee, aber es trifft in dem Fall zu, ne? Ich meine, Klischees haben auch manchmal was Wahres an sich. Also du hast auf der einen Seite die italienische Liebe zur Mode und das Stilempfinden und die deutsche Effizienz. Und das siehst du dort. Die Artikel werden dort nach einem festen Plan geshootet. Da wird auch fest vorgegeben, wie viele Artikel geshootet werden müssen. Und es wird fest vorgegeben, an welchem Set wann wie genau gearbeitet wird. Und selbst rund um die Ferragosto-Zeit, Ferragosto ist Feiertag, aber rund um die Ferragosto-Zeit wird auch dort gearbeitet.
Wenn wir schon bei dem Stichwort Klischees sind, wie war es denn in der Zusammenarbeit? Ich meine, du bist ja der einzige Deutschsprachige im Team in Mailand und du warst der Mittler zwischen dem Team in Frankfurt und der Redaktion in Mailand. Gibt es denn Klischees, die sich bestätigt haben? Also war das Team in Frankfurt strukturierter als die Kollegen in Mailand oder überhaupt nicht?
Also ich muss ja hier sehr aufpassen, was ich hier erzähle, hier vor allen Leuten. Also ich finde, dass wir insgesamt super zusammengearbeitet haben, sagen wir es mal so.
Würde ich bestätigen, von beiden Seiten. Absolut.
Absolut. Also wir kommen natürlich immer gerade so über die Ziellinie. Ja, aber das ist jetzt nicht...
Das ist Journalismus.
Das ist Journalismus, genau. Also es ist jetzt, du denkst dir dann immer, hätte ich das anders planen können, etc. Das finde ich nicht. Also ich kann dir nur sagen, hier das Team hier, das ist jetzt fleißig dabei und liest mit Leidenschaft die Texte. Also sagen wir so, das italienische Team in diesem Fall sehr, sehr damit beschäftigt, jetzt auch die deutschen Texte möglichst in bester Form zu übersetzen. Und ich kann sagen, das tun sie mit Leidenschaft. Und wir saßen gestern bis spätabends hier und haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben dabei. Das Schöne daran ist, dass da Erkenntnisgewinne da sind. Die Texte werden gelesen und es gibt einige Sachen, die meine Kollegen so nicht gewusst haben. Das sind eben die Agenten, das ist diese Distributionsstruktur, das sind auch Personen, beispielsweise Götz Offergeld. Götz Offergeld sagt eines, also für diejenigen, die ihn nicht kennen, Götz Offergeld hat mal einen Showroom in Berlin gehabt. Ich weiß, warst du damals dort, ne? So rund um die, warst du mal in Berlin bei ihm?
Ja.
Also es war so ein super, er hatte ja diese Top-Designer, hatte er da, also seinen Showroom und inzwischen ist er Verleger geworden, gibt ein Magazin heraus, Numero Berlin, ist so ein Innenmagazin, super und mit der Luxusindustrie etc. Also toll gemacht und Götz Offergeld hat sich jetzt etwas vorgenommen. Er bringt ein italienisches Magazin heraus. Und er hat...
Nicht so, als gäbe es nicht schon welche, ne?
Nicht also, so, dass es... Genau, also es ist jetzt, das ist so wie Eulen nach Athen tragen.
Ja.
Aber Götz Offergeld sieht dort eine Chance. Und vor allem, da musste ich grinsen irgendwie, also der Text ist wirklich sehr zu empfehlen. Also unser Kollege Jannis hat ihn geschrieben, Jannis Hertel. Götz Offergeld sagt, ich möchte Italien etwas zurückgeben. Da musste ich auch schmunzeln. Also ein gewisses Selbstbewusstsein ist da. Aber dieser Text hat hier auch für erhebliche Erheiterung gesorgt, aber im positiven Sinn. Man gibt Götz Offergeld recht, weil was Götz Offergeld sagt, ist, dass die Italiener, also zumindest die italienischen Magazine, etwas erstarrt seien seit Franca Sozzani. Du erinnerst dich, langjährige Vogue Italia-Chefredakteurin, habe sich nicht viel getan. Man schwelge immer noch in dieser Optik, in dieser Ästhetik. Und hier kommt Götz Offergeld vorbeigerauscht und sagt, jetzt machen wir hier ein bisschen Berlin, wir machen hier was edgy und ich gebe all diesen kreativen Leuten, den Fotografen, den Stylisten, gebe ich eine Chance, die sonst keine hätten. Es ist einiges irgendwie, über was du schmunzeln kannst, aber es kommt natürlich auch eines in mehreren Texten heraus. Die Situation ist schon keine einfache für kreative Leute hier in Italien. Also Mai-Theresa kann sich vor Bewerbungen nicht retten, was jetzt das Fotostudio betrifft. Und das liegt halt auch daran, mit allem Respekt für Mai-Theresa, toller Arbeitgeber, keine Frage, aber es liegt auch daran, dass du halt hier als Fotograf in Mailand dir schwer tust, was zu finden. Ja, die italienischen Magazine haben abgebaut, jetzt bei so einer Marke zu landen, ist auch nicht einfach, wenn du kein Vitamin B hast. Da hilft's einfach. Da kommen jetzt die Deutschen vorbei, Mai-Theresa natürlich in groß, Götz Offergeld in klein und bieten sich an und sagen, wir geben euch eine Chance. Also von daher, jetzt habe ich lang geantwortet auf eine kurze Frage. Ich würde sagen, das passt schon. Also man ergänzt sich und schätzt sich auch.
Sehr gut. Gibt's Key Takeaways, die du noch ganz kurz zusammenfassen könntest? Du hast ja schon jede Menge genannt.
Ich glaube, Key Takeaway Nummer 1 würde ich sagen, und das richtet sich jetzt eher an das italienische Publikum. Die hören uns jetzt nicht, aber ich sag's trotzdem. Ich glaube, Key Takeaway 1 ist, man hat manchmal den Eindruck, oder ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt hier mit italienischen Labels rede, dass sie sehr häufig über ferne Märkte reden, ob es die USA ist oder ob es China ist oder was sich sonst da auftut. Der deutsche Markt, der wird manchmal als saturiert wahrgenommen. Und ich finde, dass gerade auch über Doppio da wieder wir ein Schlaglicht darauf legen, dass es sich lohnt, auf Deutschland auch zu setzen. Also ein Key Takeaway ist das, es gibt noch Potenzial für einige, die auch schon arriviert sind und seit vielen Jahren hier sind. Umgekehrt, aus deutscher Sicht, ich finde, dass man mit dem einen oder anderen Klischee bricht. Man sieht hier, also wenn man auch die Lektüre genau liest, man sieht hier auch einige kreative Kräfte und auch Disziplin, die vielleicht so nicht erwartet war. Also man weiß, dass Italien ein kreatives Land ist. Aber wie viel Herzblut hier ist, wie viele kreative Leute hier sind, mit welcher Disziplin auch arbeiten, das ist schon auch, kommt auch weg. Also ich finde, das ist ein weiterer Key Takeaway. Und drittens, ich glaube schon in so einem schwierigen Moment, den wir gerade so erleben, ich glaube, es lohnt sich, in diesen Dialog zu investieren. Jetzt höre ich mich an wie so ein Politiker, irgendwie so eine Kanzler-Kohl-Rede, aber ich glaube schon, dass das lohnenswert ist. Also da ist ja jetzt meine Hoffnung damit verbunden, dass Doppio mehr wird als ein Magazin. Ja? Ich hoffe ja, dass Doppio eine Plattform wird. Na, Plattform, jeder will heute Plattform sein, wir auch. Also Plattform im Sinne, hier treffen sich beide Seiten, hier findet man zueinander, hier tauscht man Wissen aus, hier lernt man Leute kennen, sei es über Konferenzen, wie auch immer, was uns auch einfallen wird. Aber wir hoffen, dass wir mit der ersten Doppio-Ausgabe etwas hingelegt haben, was dann wächst.
Gut, Doppio ist ja sowieso nur erstmal ein erster Schritt in unserer künftigen, noch engeren Zusammenarbeit, die wir planen. Genau. Mögliche Events, die wir planen. Es wird sicher ein Aperitivo wieder geben auf dem Pitti in Florenz und weitere Events und Kongresse, die wir dann zusammen andenken. Und mit dir an der Position und wird es ja enger zusammenwachsen.
Absolut. Ich bin auch gespannt, was die Leser sagen in beiden Ländern. Wenn sie das hören, irgendwie schreiben sie uns, was sie von dem Doppio halten, was sie sich auch in Zukunft wünschen. Ich finde, die Reise, so heißt es im Editorial, die Reise hat erst begonnen. Es ist so eine Entdeckungsreise. Was ist das eigentlich Interessante daran ist, man meint sich zu kennen und man fängt jetzt an, genauer hinzuschauen. Also es ist eine Entdeckungsreise in einem Land oder in zwei Ländern, die sich zu kennen meinen. Und ich denke, Doppio zeigt schon auch, dass es da vieles gibt, was man nicht voneinander weiß. Ein anderes Beispiel, vielleicht nur als Abschluss. Tim Dörpmund hat eine Geschichte geschrieben über einen Laden Amore in Neukölln. Und das ist ein toller Laden, muss man sagen, in der kuratiert in diesem Fall vor allem gastronomisches, kulinarisches, also Spezialitäten aus Italien. Aber das tut er auf eine sehr, sehr besondere Weise. Es ist jetzt nicht einfach nur ein Delikatessenladen, sondern es ist mehr als das. Er vermittelt ein Lebensgefühl. In dem Text ist die Rede von einer italienischen Auszeit. Ich habe diesen Text auch meinen italienischen Kollegen gezeigt. Sie haben damit gearbeitet und das war auch so ein Augenöffner. Es ist eine Entdeckungsreise.
Super. Tobias, dann würde ich mal sagen, wir verfolgen dieses Projekt mit ganz viel Amore weiter und treiben es in die nächste Ebene und in die nächste Stufe. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Natürlich auch die Zusammenarbeit am Heft, wie immer. Genauso wie wenn wir in Mailand gemeinsam auf den Schauen sind. Danke, dass du unsere Zuhörer mit hinter die Kulissen von Doppio und bisschen ins Mailänder Büro genommen hast. Ich würde sagen, wir stoßen dann mal bei Gelegenheit bei einem Aperitivo auf Doppio an.
Gerne.
Ci vediamo. Grazie.
Ci vediamo, mille. Genau. Und wir müssen jetzt hier nochmal in die Übersetzung.
Genau. So. Und
also wir sind noch nicht durch. Aber wir machen das Beste. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich merke es auch, jetzt kommt so langsam die Euphorie. Also ich bin gespannt darauf, was die Leser sagen werden. Also von daher, bitte schreiben Sie uns, wenn Sie das hören, weil das würde uns wirklich freuen, uns auch weiterbringen für die nächste Ausgabe.
Genau, also schreiben Sie uns zu Doppio und schreiben Sie uns aber auch, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, zum TV-Podcast unter podcast@textilwirtschaft.de. Vielen Dank, das war der Podcast diese Woche. Mein Name ist Silke Emich. Bis zum nächsten Mal.